Hier ist der Notruf der Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen?
Hallo? Sie müssen mir helfen. Mein Vater ist verschwunden. Ich glaube, er hat sich etwas angetan. Ich habe diesen Brief hier liegen. Bitte, helfen Sie mir.
Einsatzbereit.
Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
Wir haben das Recht, zuzuhören.
Wie jeden Dienstag waren Sonja und ihr Vater Klaus bei ihm zum Kaffeetrinken verabredet. Als Sonja klingelte und er nicht öffnete, dachte sie sich noch nichts dabei. Vielleicht war er eingeschlafen. Sie öffnete die Wohnungstür mit ihrem Zweitschlüssel und ging zuerst ins Wohnzimmer. Doch ihr Vater war nicht dort und auch im Rest der Wohnung war keine Spur von ihm. Dann fand Sonja den Brief auf dem Küchentisch.
Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Ich werde Ihnen helfen. Während wir telefonieren, ist bereits ein Streifenwagen auf dem Weg zu Ihnen. Damit die Kollegen Ihren Vater suchen können, brauche ich eine Personenbeschreibung Ihres Vaters. Können Sie mir sagen, welche Bekleidung er heute anhat?
Sonja ist sehr aufgeregt und verzweifelt. Sie weiß nicht, was er anhat, aber sie glaubt, er hat sein Handy mitgenommen, da sie es in der Wohnung nicht finden konnte.
Ich habe ihn schon dauernd probiert anzurufen. Aber er geht einfach nicht ran.
Die ersten Schritte in einem vermissten Fall müssen sehr schnell passieren. Zunächst treffen die Personen Spürhunde an der Wohnung von Sonjas Vater ein. Der Hund hat als Geruchsprobe eine Rasierklinge aus dem Rasierer von Klaus bekommen und fängt an, dieser Spur zu folgen. An einer langen Leine geht der Hund den Weg, den auch Klaus gegangen ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie arbeiten.
Wir werden angerufen, kriegen den Sachverhalt geschildert und in der Regel führen wir Gespräche mit den anfordernden Dienststellen, weil wir als Fachpersonal einfach die Expertise haben. Wir haben zwei Einsatzparameter. Das ist einmal immer ein letzter gesicherter Aufenthaltsort. Also wir müssen definitiv wissen, wo die Person zuletzt gewesen ist, sonst würde der Hund halt nicht starten. Das zweite Parameter, was wir brauchen, ist immer ein Geruchsträger und den möglichst individuell und den möglichst auch so, dass wir den selber sichern können. Also wir brauchen halt einen letzten gesicherten Aufenthaltsort und noch wichtiger, einen richtig guten Geruchsträger. Das, was die Hunde suchen, stell dir wie so eine Rauchfackel vor. So, und das, was du an Qualm hinterlässt, das suchen im Prinzip die Hunde. Und je länger du an einem Ort bist, jetzt in deinem Zuhause oder an deiner Arbeitsstelle, desto mehr Qualm ist hier natürlich und dann gibt es keine lineare Spur mehr, sondern dann gibt es einfach nur noch eine Wolke. Das kann der Hund nicht differenzieren, beziehungsweise der Personenspürhund kann es nicht differenzieren, weil er ja darauf ausgebildet ist, eine Spur von A nach B zu verfolgen. Also es geht nicht darum, bist du hier an diesem Ort, sondern bist du hier weggegangen und wenn ja, wohin? Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Personenspürhund von der Aufgabe letztendlich dafür da ist, die Wegstrecke der zu suchenden Person zu rekonstruieren. Also seine Aufgabe ist es nicht, die Person zu finden, sondern er muss halt sagen, wo ist sie hingelaufen. Und wenn er dann nach einer Strecke, die die Person gelaufen ist, an einem, ich nenne es mal Ende ankommt, dann zeigt er auch wieder körpersprachlich, hier komme ich nicht weiter. Also wir achten halt ganz, ganz explizit in der Ausbildung darauf, dass wenn der Hund, warum auch immer, den Geruch verloren hat, er definitiv nicht weitergeht. Das wäre fatal, weil wir dann halt die ganzen Suchmaßnahmen in die völlig falsche Richtung lotsen und das geht nicht. Es geht um Menschenleben.
Der Personenspürhund stoppt nach etwa 2 Kilometern an einem kleinen Waldstück. Sonja ist sicher, es ist das Waldstück, in dem ihr Vater immer gern spazieren geht. Mittlerweile ist es früher Abend geworden. Der Polizeihubschrauber kreist über dem Gebiet. Bereitschaftspolizisten beginnen mit der Absuche und auch die Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, unterstützt aus der Luft. Ich frage mich, wie bereitet man sich eigentlich auf so einen Einsatz vor? Haben die Polizistinnen und Polizisten keine Angst, jemanden zu finden, bei dem sie zu spät kommen?
Wenn wir diese Situation haben, wenn wir natürlich eine Person tot auffinden, lasse ich das ehrlich gesagt nicht so an mich ran. Das ist immer schrecklich, wenn da Schicksale hinterstehen. Aber wir kriegen im Regelfall, vielleicht auch gut so, nicht so viel Hintergrundinformationen zu den persönlichen Umständen dieser der Tat oder der Person, dass das jetzt ja so diesen technischen Level ein Stück weit zu sehr verlässt an der Stelle. Insbesondere wenn dann Kinder involviert sind, bekommt das Ganze natürlich nochmal einen ganz anderen inneren Druck. Also wenn man jetzt sagt, okay, es ist ein Erwachsener, das ist prinzipiell natürlich immer schlimm, wenn jemand verloren gegangen ist oder jemand sich das Leben nehmen möchte. Aber bei Kindern hat das Ganze nochmal mehr Brisanz, denke ich mal, rein vom Gefühlsleben her. Bei mir ist es vielleicht dann eher so, wenn wir dann im Einsatzgebiet sind, dann vielleicht schon man ein Fahrzeug vorfindet, wo jemand an den Wald rangefahren ist, beispielsweise, um dann Suizid zu begehen, dann wird das Ganze schon konkreter und greifbarer. Aber der Flug als solches ist halt sehr aufwendig im Kopf. Man ist da sehr beschäftigt, so dass das eigentlich eher in den Hintergrund tritt. Wenn wir im Einsatzgebiet waren und wir uns nicht sicher sind, waren wir im richtigen Einsatzgebiet, haben wir vielleicht irgendetwas übersehen. Das ist sehr unbefriedigend und nagt zumindest, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, nagt jedenfalls sehr an mir. Der Drohnenflieger selbst, also der Luftfahrzeugfernführer oder die Luftfahrzeugfernführerin, die bemühen sich dann erstmal um Aufklärung des Sachverhalts. Das heißt, wir lassen uns mit dem Sachbearbeiter verbinden und dann sehen wir erstmal zu, dass wir möglichst viel Detailinformationen über das Gebiet, über die Person haben und über den Sachverhalt. Ist es halt jemand, der Suizid begehen möchte? Ist das eine Person, die hilflos ist und sich vielleicht deshalb verirrt hat? Da muss man halt etwas anders rangehen an die Thematik. Dann schauen wir uns die Umgebung an. Dann wird das Ganze luftrechtlich beurteilt, weil wir eben trotz alledem, wir nur mit kleinen Geräten in der Luft sind, wir sind offizielle Luftfahrzeuge. Das heißt, da hängt also auch dieser ganze Planungsprozess, der für Flugzeuge oder Luftfahrzeuge vorgeschrieben ist, rein rechtlich, hängt da dran. Das heißt, diese ganze Planung geht voran und eben auch die ganze Wetterbeurteilung, unter welchen Bedingungen können wir fliegen, wann können wir fliegen und so weiter. Also das sind sehr vielfältige Dinge, die da im Vorfeld abgeklärt werden müssen. Und im Normalfall ist es so, dass die Operator dann schon mal anfangen, das Fahrzeug zu besorgen. Danach treffen wir uns dann an unserem Keller, wo wir das ganze Material stehen haben, suchen dann eben aus, welche Drohne sich jetzt am besten anbietet dafür. Und dann wird das Ganze verpackt und dann geht's halt so zeitnah, wie es geht, eben ins Einsatzgebiet.
Klaus friert und ist gleichzeitig sehr müde. Seine Gedanken kreisen die ganze Zeit. Ist es richtig, was ich hier mache? Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Er weiß nicht, wie lange er hier schon sitzt, mit dem Rücken an einen großen, alten Eichenstamm gelehnt. Seine Arme liegen auf seinen Beinen. Seine blaue Jeans hat schon große, rostbraune Flecken. Sonja würde sagen, ach Papa, also die Flecken kriege ich bestimmt nicht mehr raus. Er denkt an Sonja, seine Tochter. Er ist so stolz auf sie. Er schließt die Augen und blickt zum Himmel. Es fühlt sich an, als wäre da ein Licht. Die Drohne hat etwas entdeckt. Es könnte Klaus sein. Jetzt muss es aber schnell gehen. Die Einsatzkräfte werden von den Drohnenpiloten über Funksprüche mit Richtungsangaben zur Fundstelle geführt. Ein helles Licht leuchtet von der Drohne aus zusätzlich auf die Stelle im Wald.
Da hinten, wir haben ihn.
Die Einsatzkräfte sind schnell bei Klaus. Er ist kaum noch bei Bewusstsein. Er wird in eine Wärmedecke gewickelt und seine Wunden werden versorgt.
Dass wir die letzte Person eben gefunden haben, war auch nochmal für uns Verstärkte, was das Emotionale angeht, dass wir die einzigen waren, die da in dem Einsatzgebiet gerade rumgefahren sind. Und wir dadurch nicht nur die Person gefunden haben, sondern auch die Erstversorgung gemacht haben und quasi die Auffindesituation dort abgesichert haben, Rettungsdienst geholt haben, mit evakuiert haben, die Person aus dem Einsatzraum. Das hat das Ganze natürlich nochmal auf ein anderes Level gehoben, was so dieses Emotionale betrifft und wo man dann selbst involviert ist. Also so, ich kann vielleicht sagen, dass im Nachhinein von unserem erfolgreichen Einsatz, den wir hatten, das Ganze bei mir zumindest ein sehr innerlich warmes Gefühl hinterlassen hat, dass wir jetzt eben tatsächlich gerade so noch auf der letzten Rille erfolgreich waren und dieser Herr tatsächlich nochmal eine neue Chance hatte dadurch. Also das war schon sehr gut.
Klaus ist zurück zu Hause. Nach einer Woche hat ihn das Krankenhaus entlassen. Er ist heute froh, dass er noch da ist. Er ist froh, dass er rechtzeitig gefunden wurde. Er hat mit Sonja über alles gesprochen. Er bekommt eine Therapie. Und Sonja sagt immer: Papa, zusammen schaffen wir das. Sie hat recht. Er sitzt am Küchentisch und schreibt wieder einen Brief. Aber dieses Mal möchte er nur Danke sagen.
Einsatzbereit.
Der Podcast der Polizei Niedersachsen.